Wir haben am Freitag unseren letzten größeren Teil angefangen, nämlich Planen. Und wir erinnern uns, dass wir im Wesentlichen ist das eine Synthese aus den Sachen, die wir in der Logik gemacht haben. Da ging es darum, Zustände zu beschreiben, die innere Struktur von Zuständen zu beschreiben, so dass man damit was anstellen kann. Und wir wollen jetzt zu sogenannten Planungsproblemen übergehen, also Problemen, wo Zustände als Whitebox beschrieben werden, als auch die auf eine allgemeine Art und Weise die Zustandsübergänge. Und so, dass man dann in diesem, dass man dann die dieses Wissen, was man zusätzlich darstellen kann, im Problemlöseprozess ausnutzen kann. Das ist irgendwie der Plan dieser Planungssection. Okay? Immer noch symbolische KI, genau wie das ganze Semester, aber in gewisser Weise die Synthese der ganzen Sache. Okay? Was für Probleme gehen wir an? Wir gehen komplexere Suchprobleme an, wo wir sehr viele Zustände haben und wo wir die Zustände beschreiben wollen und die Übergänge. Typisches Beispiel ist sowas wie Solitärspiele. In diesem Fall hier haben wir ein Spielerspiel, das heißt, wir müssen uns nicht um Maximierung und Minimierung kümmern, sondern es geht darum, einen Plan zu finden, diese Karten umzuordnen. Ja? Es geht darum, deklarative Beschreibungen von Zuständen und Zustandsübergängen auszunutzen. Ja, und wir haben ein paar Anwendungen uns angeguckt, und es gibt überall Anwendungen. Planung ist eins der Grundfunktionalitäten menschlicher Intelligenz. Wir funktionieren ganz gut, weil wir planen können. Und das heißt, wir finden überall Planungsalgorithmen, wir finden Planungsprobleme in der Sprachproduktion. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, nämlich das Ziel, einen gewissen Sachverhalt in Sprache darzustellen, und wir haben einzelne Aktionen, nämlich die grammatischen Aktionen, Sätze zusammenzusetzen aus Einzelteilen. Wir haben Planung irgendwie im Business, Anwendungen, wenn es darum geht, mit gewissen Ressourcen gewisse Effekte zu erzielen. Wir haben esoterische Sachen wie automatisches Hacking, wo man sich überlegen muss, wie gehe ich an das Problem ran, wie löse ich das Problem. Und bei allen diesen Sachen ist es so, dass wir versuchen zu einerseits allgemein zu sein, andererseits Wissen auszunutzen, um überhaupt die Effizienz zu bekommen, die wir brauchen, um Real-World-Probleme zu lösen. Ja? Das Problem bei der Suche ist, und wir haben das ja schon gesehen, Anfang des Semesters, ist, dass wenn wir wenig Wissen haben, werden die Suchräume relativ groß. Eins der Standardbeispiele für Planen, übrigens das Planen, wo das Beispiel für das Planen letztlich auch vor ungefähr 50 Jahren, jetzt gerade ziemlich genau 50 Jahren, erfunden worden ist, ist die Blockwelt. Die werden wir uns auch ab und zu wieder angucken. Ja, wir haben das Problem, dass wir irgendwelche Blöcke haben, die irgendwo gestapelt sind, und man will irgendwie eine andere Situation der Blöcke erzeugen. Ja, typischerweise kann man sich das vorstellen. Sowas passiert dauernd in irgendwelchen Lager. Häusern, wo man irgendwie sagt, naja, bei Aldi, ich will Champagner verkaufen, leider ist er auf dem Laster ganz unten. Ja. Was muss ich tun, damit er ganz oben ist, damit ich ein Regal stellen kann? Ja, solche Sachen passieren dauernd. Wir Menschen haben damit häufig wenig Probleme, wenn die Aufgaben groß werden, wenn die Aufgaben so werden, dass man noch zusätzliche Constraints hat. Ja, angenommen, ich will im Laster umpacken. Ja, das heißt, ich kann nicht einfach alles irgendwie überall hinstellen, sondern ich habe sehr wenig Platz. Dann werden die Sachen schwierig und dann versagen auch unter Umständen wir Menschen. Ja, dann gibt es unter Umständen Lösungen und wir finden sie nicht. Ja, die Zustandsräume sind typischerweise groß. Und einfach nur mal so als Beispiel, wenn wir einen Block haben, dann ist es nicht so leicht, dann ist es nicht so schwer. Ja, wir machen jetzt was ganz Einfaches. Wir haben ja, eine Hand, einen Block. Dann passiert nicht viel. Da hat man einen Zustand, da kann nichts passieren. Schon wenn man zwei Blöcke hat, kriegt man drei Zustände. Und natürlich, wenn man irgendwie bei 16 ist, dann kriegt man eine ganze Menge Zustände. Das zeigt uns schon, wir wollen nicht mal dieses Problem überhaupt aufschreiben. Ja? Wenn wir das Ganze mit einfachen Suchproblemen angehen würden, wie wir das im Anfang in Kapitel 3 oder sowas gemacht haben, können wir noch nicht mal das Problem aufschreiben. Logik hilft uns da, weil Logik uns eine Möglichkeit gibt, überhaupt diese Zustandsräume aufzuschreiben. Ja, von einer Blackbox-Beschreibung zu einer Whitebox-Beschreibung kriegen wir einen Faktor von, was, wie viel sind das wohl? Ich weiß es nicht. 14 oder sowas Stellen, also 14 Größenordnungen. Ja, man kann nämlich die Blockswelt kann man relativ schnell in unter 10 Zeilen Code aufschreiben. Diese Sachen wollen wir uns angucken. Und es gibt generell zwei Arten, wie man planen kann. Ja, das eine nennen wir Satisficing oder erfüllendes Planen, wenn wir überhaupt an irgendeinem Plan interessiert sind. Ja, wir schreiben irgendwie eine Problemstellung auf. Ja, in diesem Fall P. Und wir wollen entscheiden oder berechnen, ob es einen Plan gibt. Und wir sind zufrieden, wenn wir überhaupt irgendeinen Plan kriegen. Häufig reicht uns das nicht. Häufig sind wir daran interessiert, optimale Pläne zu kriegen. Angenommen, das, was wir tun wollen, ist sehr teuer. Ja, dann sind wir an optimalen Plänen interessiert. Ja, zum Beispiel, wenn wir von Erlangen nach Fürth reisen wollen, sind wir nicht an dem Plan interessiert, der uns über Washington DC führt. Ja, das ist zwar unter Umständen sehr leicht, also in Frankreich geht's so, ja, wenn man von A nach B will, dann gibt's genau eine Sache, die man immer macht. Man fährt nach Paris und dann fährt man von Paris zurück. In Frankreich ist das vernünftig, weil es sehr häufig die Querverbindung nicht gibt. Ja, und dann ist das tatsächlich der beste Plan. In Deutschland geht das anders. Ja, da haben wir meist Direktverbindungen irgendwo und brauchen nicht über Paris oder Berlin oder sowas zu fahren. Also das sind zwei Planungsprobleme und interessanterweise sind die Lösungsmethoden nahezu disjunkt. Ja, also das, was in einer Richtung gut ist, ist in der anderen schlecht und umgekehrt. Und wir nennen Programme, die eines dieser Probleme lösen, Planer oder Planungssysteme oder Planungswerkzeuge oder sowas, je nachdem, ob sie optimale Pläne finden oder nicht, optimale Planer. Gut. Wir interessieren uns dafür, Sachen effizient zu machen, Algorithmen zu finden, die effizient sind. Und die Tools, die wir da irgendwie für brauchen, sind einerseits Planungssprachen, Sprachen, in denen wir diese Planungsprobleme, P hier, effizient und gut darstellen können. Natürlich will man die auch noch standardisieren, weil man ja eigentlich für Planungsprobleme gerne irgendwie Planer nehmen will, die irgendwie andere Leute schreiben. Man will die ja unter Umständen nicht selber schreiben. Ja. Und natürlich brauchen wir irgendwie Komplexitätstheorie, damit wir wissen, ob wir gute Algorithmen auch haben und wie schwierig gute Algorithmen auch sind. Und wenn wir das haben, dann können wir uns die Algorithmen angucken und wir werden uns auf heuristische Suche im Planen konzentrieren. Einerseits, weil das etwas ist, wo wir schon die Grundlagen haben im Wesentlichen, und andererseits, weil erstaunlicherweise das die besten Planer liefert, die wir im Moment kennen. Und im Wesentlichen wird es so sein, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir über diese Technik der Problemabschwächung, der Problemrelaxation, wie wir über die Abschwächung von Problemen gute Heuristiken kriegen, die dann wiederum unsere Suche, auch die heuristische Suche, leiten. Gut. Das heißt, was wir machen werden, ist, dass wir uns ein bisschen die Geschichte der Planerei angucken, und wir werden uns insbesondere den Strips-Algorithmus genauer angucken, weil das immer noch im Wesentlichen die Basis ist, auf den Sachen aufbauen. Da gibt es irgendwie Erweiterungen von, die im Moment verwendet werden. PDDL ist so eine Sprache, die im Moment für Vergleiche zwischen Planern verwendet wird. Wir werden uns ein bisschen Komplexitätsanalyse angucken, und dann werden wir uns mit Komplexitätsanalyse für Planerei beschäftigen. Und dann danach werden wir die echten Algorithmus nehmen, Algorithmen für die heuristische Suche. Ja. Planen, wo kommt das her? Ich möchte dazu einen kurzen Film zeigen. Wenn Sie den ganzen Film sehen wollen, den finden Sie hier. Da ist ein Link hinter. Ich habe leider hier keinen Ton und deswegen werde ich selber ein bisschen was dazu erzählen. Das hat natürlich irgendwie Ton. Also die Idee, und dies hier ist so ein Video von langer Zeit, dass man Robotik machen will. Ja, man will irgendwie, so hatten sich für 50 Jahren etwa die Zukunft vorgestellt, dass wir von lauter Robotern umgeben werden. Und vor jetzt 51 Jahren ist ein sehr damals zukunftsweisendes und einflussreiches Projekt gestartet. Das ist Shaky. Shaky ist am SRI, also das Stanford Research Institute in Palo Alto, gemacht worden. Und was das hatte, das war das erste Mal, dass man versucht hat, bei Robotern nicht nur die Mechanik irgendwie hinzukriegen, so dass sie laufen konnten oder fahren konnten oder auch rauskriegen konnten, was sie machen sollten, sondern auch, dass sie sich ihre Aufgaben selber stellen können, beziehungsweise dass sie abstrakte Aufgaben kriegen. Und der hat so in einer im SRI haben sie ein paar Räume leergeräumt und da waren dann solche Sachen wie dass Shaky einen Klotz, hier geht's um die Mechanik, was ein relativ einfaches Problem ist im Vergleich zu der Planung. Shaky sollte einen Klotz von einem Raum in den anderen schieben und selber den Weg dazu finden. Ja? Hier geht es immer noch um die Mechanik. Ja, es ist so, wenn man sich jetzt, ich würde mal sagen, heutige Roboter, die sind auch schon etwas in die Jahre gekommen, wie die iBOS, anguckt, dann sind die tatsächlich immer noch weitestgehend damit beschäftigt, die Mechaniken zu machen. Also auch zum Beispiel, wenn man sich den Asimo von Honda anguckt, ja, der plant selber überhaupt nichts. Der wird im Wesentlichen ferngesteuert. Während Shaky, die es hier sind, der plant selber mit diesem Strips-Algorithmus, den wir bald sehen werden, und dann führt er die Pläne aus und sie hatten sogar, hatten sie erste Ansätze zum Neuplanen. Also wenn zum Beispiel Shaky hatte einen Plan gemacht, hat, man sieht es richtig, wie man, also wenn sie sich den ganzen Film angucken, dann ist es so, dass das, dann kriegt man irgendwie über die Eingabe, sagt man, go to room sowieso. Ja, und dann hat er sich überlegt, ich bin in Raum hier und da und was muss ich machen? Naja, ich muss jetzt irgendwie zur Tür gehen und dann muss ich durch die Tür gehen. Durch die Tür gehen ist etwas, da muss man unheimlich zielen und so weiter. Und dann muss ich vielleicht irgendwelche Blöcke aus dem Weg schieben, weil ich sonst nicht durchkomme und alles so ein Krempel. Ja? Das heißt, Shaky kriegt diesen Befehl. Dann überlegt er eine Weile. Der Stripsplaner formuliert einen Plan. Sie können sich vorstellen, vor etwa 50 Jahren war es schon unheimlich eine große Leistung, dass man überhaupt, und das ist sozusagen dieser quadratische Körper dieses Roboters, dass man überhaupt das Denken der Roboter an Bord hatte. Und dann fuhr er los und hat den Plan ausgeführt. Also das ist im Prinzip ganz genau die Agentenmetapher, die wir hier in der Vorlesung verfolgen. Und die Planung ist das, was uns hier interessiert. Okay? Das heißt, Planung kommt im Wesentlichen aus der Idee, dass man Roboter bauen will oder aber Agenten bauen will, die sich in natürlichen oder abstrakten Umgebungen verhalten und auch Entscheidungen treffen. Shaky war das vielleicht erfolgreichste Beispiel hier drin, auch deswegen, weil wir im Prinzip den Anfang der Planung diesem Projekt zu verdanken haben. Die im Wesentlichen die Blocks-Welt ist in dieser Umgebung entstanden. Da hat es dann Projekte gegeben, sehr einflussreiche Projekte gegeben, die auf dieser Sache aufgebaut haben. Ja, dass man zum Beispiel, dass man im Wesentlichen frühe Formen des Sprachverstehens gebaut hat, so dass sich Systeme über die Blockswelt in diesem Fall unterhalten konnten. Und die Idee war, dass man eben gerade Shaky oder sowas mit einer natürlich sprachlichen Ausgabe und Eingabe versehen will. Sie hatten das gesehen, dieser Shaky zu diesem Zeitpunkt, das war glaube ich sowas wie 72, der kriegte noch ganz explizite Befehle in Lisp und hat dann seine Protokolle oder hat dann seine Antworten über ein Kabel auch in diesem Fall an einen Printer gegeben, der dann, Sie hatten es gesehen, dann schreibt, wenn Shaky das Gefühl hatte, jetzt habe ich es geschafft. Strips ist das, was wir uns angucken werden. Wir haben eine ganze Geschichte von immer wieder sich ändernden Planungsalgorithmen. Der erste, würde ich sagen, die erste Klasse von Algorithmen ist, dass man irgendwie die Planungsprobleme repräsentiert. Ja, wenn Sie zum Beispiel nach Fürth fahren wollen, bauen Sie erstmal eine mentale Repräsentation davon aus. Sachen wie, ich bin jetzt in Erlangen, ich will nach Fürth, was kann ich denn machen? Ach ja, ich kann den Bus nehmen bis zum Hauptbahnhof und dann den Zug nehmen und so weiter und so fort. Und diese Beschreibung, ja, nimmt man an oder nahm man zu der Zeitpunkt an, werden in irgendeiner symbolischen Repräsentation in Ihrem Gehirn gespeichert und dann machen Sie irgendwie Suche oder irgendetwas und das gibt Ihnen heuristische Suche typischerweise und das gibt Ihnen irgendwie eine Lösung. Ja. Also das heißt, man macht, war die Idee, Planung als repräsentationsgetriebenen Prozess und dafür typischerweise benutzt man Formeln in, sagen wir mal, Prädikatenlogik erster Stufe und im Wesentlichen kann man das sehen als einen Algorithmus, der sagt, naja, ich transferiere das Problem in ein Erfüllbarkeitsproblem und dann lasse ich einen Theorembeweiser da drauf los und dann wird schon werden. Ja. Bis zu den 1990er Jahren wurde das auch tatsächlich so gemacht und die Theorembeweiser wurden um diese Zeit relativ gut. Es gibt aber eine ganze Menge Probleme. Ja, also einerseits braucht man so ein bisschen mehr Wissen über die Welt. Da kann man sowas wie ein Situationskalkül für nehmen. Aber dann hat man das sogenannte Frame-Problem. Das Frame-Problem besteht darin, ist, dass jede Aktion, die man durchführt, relativ wenig an der Welt ändert. Ja, zum Beispiel, wenn Sie nach Nürnberg wollen und sich von hier zum Hauptbahnhof bewegen, dann ändert sich der Rest der Welt, das, was Sie wissen über die Welt, fast gar nicht. Insbesondere, wenn Sie zum Hauptbahnhof gehen, bleiben Sie in Erlangen, typischerweise. Ja? Und man muss dauernd in der logischen Beschreibung sagen, naja, wenn ich von A nach B gehe, dann ändert sich, dass ich nicht mehr in A bin und danach in B bin. Aber alles andere bleibt so, wie es ist. Insbesondere Erlangen bleibt da, wo es ist. Nürnberg bleibt da, wo es ist. Die Uni, die V bleibt im Wesentlichen. Die TechFAC bleibt im Wesentlichen in Erlangen. Zumindest ändert sich das nicht dadurch, dass ich zum Hauptbahnhof gehe, ja, sondern es ändert sich unter Umständen durch andere Dinge, ja, und so weiter und so fort, ja. Und das macht alle diese Beschreibungen der Welt extrem groß und extrem awkward. Also das ist sozusagen, damit hat man sehr, sehr gekämpft. Und Print and Strips im Wesentlichen ist ein Versuch einer Antwort auf das Frame-Problem. Um diese Zeit kamen auch noch andere Probleme auf das Tapet, denn wenn man nicht aufpasst, kriegt man sehr viele Pläne, die sich nur in Details unterscheiden. Ja. Sehr häufig gibt es Aktionen, die einander überhaupt nicht stören. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, von Erlangen nach Vladivostok will und habe mich entschieden, mit der Transsib zu fahren, dann muss ich neben diesem Problem irgendwie die richtigen Züge zu kriegen und all solche Sachen, muss ich außerdem noch essen und das Gegenteil und alle diese Sachen, ja, die kann ich aber unabhängig planen. Die stören die anderen Pläne gar nicht. Und wenn man nicht aufpasst, dann müssen sich die Pläne festlegen. Müssen sich festlegen. soll ich? Erst nach Moskau fahren und dann was essen und dann weiterfahren mit der Transsib oder aber und so weiter. Erst was essen, ja, und wann mache ich das und muss ich die Zugfahrt unterbrechen, um zu essen und so weiter und so fort. Ja. Das sind alles so Sachen, die können nebeneinander unabhängig voneinander geplant und gelöst werden. Aber Pläne, wenn man sich nicht festlegt, haben die Tendenz zu sagen, wann man unabhängige Dinge macht. Das hat verschiedene Nachteile. Erstens mal gibt es sehr, sehr viele Pläne, die formal unterschiedlich sind. Ja, wenn ich mit der Transsib fahre, dann ist jeder Plan, ob ich nun um 11 Uhr esse oder um 12 Uhr esse oder um 1 Uhr esse, das sind unterschiedliche Pläne. Aber die unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Das heißt, was man dann irgendwie gemacht hat, war etwas, was nennt sich Partial Order Planning. Das heißt, dass man sagt, ja, gewisse Sachen sind unabhängig, die muss ich auch als unabhängig behandeln und es ist eigentlich wurscht, wie ich sie mache. Ja, das ist dann so, so 5 Jahre, ist da viel Arbeit reingeflossen. Das kommt auch darauf, ist, dass man, dass es gewisse Probleme, schon sehr einfache Probleme in der Blogswelt, lassen sich nicht lösen, wenn man immer nur ein Ziel sequenziell miteinander verfolgt. Da, das Stichwort ist da die Sussman-Anomalie. Ich weiß noch nicht, ob wir da Zeit haben werden, uns die anzugucken. Partial Order Planning wird erweitert zu etwas, was Graphplanen nennt. Im Wesentlichen versucht man irgendwie die Suche auf den Graphen in den Griff zu kriegen und man hat eine unheimliche Verästelung von Graph-Algorithmen gehabt, bis dann irgendwie mit einem Paper von 1996 ein unheimlicher Paukenschlag passiert ist. Da sind Leute, Katz und Sellmann, sind auf die Idee gekommen, wir haben wahnsinnig starke Satzsolver im Moment. Ja. Wir können doch einfach ein Planungsproblem, jetzt nicht in ein Logik erster Stufe Problem transferieren, sondern in ein aussagenlogisches Problem transferieren. Und wir nehmen bewusst in Kauf, dass wir eine Riesenformel kriegen. Und dann können wir einfach den Hammer auspacken und draufhauen. Und die haben mit ihrem SAT-Planer damals alles, was es sonst so gab, ganze Graphplanerei, alles um Größenordnungen geschlagen. Ja? Also es war ein absoluter Paradigmenwechsel und dann haben eine ganze Weile lang alle Leute nur irgendwie diese Transformationsalgorithmen gemacht. Immer cleverer, das in DPLL im Wesentlichen angepasstes Zeugs transferiert. Und DPLL als Lösungsmethode haben wir ja auch gesehen. Und in den letzten 10, 15 Jahren haben die aber auch keinen Stich mehr gemacht im Wesentlichen, weil die heuristische Suche basierten Planer wiederum andere Methode im Moment die stärksten sind. Was nächstes Jahr passiert, wissen wir nicht. Ja? Vielleicht Machine Learning oder so etwas. Eine erstaunliche Sache ist, dass wir das Lernen nur eine sehr untergeordnete Rolle beim Planen zu spielen scheint. Also wir haben hier ein sehr wichtiges, aber klassisch KI dominiertes Gebiet. Und da wollen wir mal reingucken. Warum weiß ich oder warum wissen wir, was gerade gut ist? Die Antwort ist, es gibt wie in vielen anderen Bereichen der Wissenschaft mittlerweile auch, es gibt Wettbewerbe, die mit standardisierten Problemen versuchen, Planer gegeneinander antreten zu lassen und einfach zu evaluieren. Das macht zwei Dinge. Einerseits ist es natürlich sehr schön, wenn man so einen Wettbewerb gewinnt. Man hat irgendwie Motivation. Wenn man so einen Wettbewerb mal gewonnen hat, stehen die sozusagen akademischen Aktien immer hoch. Sie kennen vielleicht in der Robotik gibt es diesen sehr, sehr einflussreichen RoboCup, wo man Roboter hat, die gegeneinander Fußball spielen. Und da geht sehr viel Energie rein. Und wenn man diese Wettbewerbe mit vernünftigen Problemen füttert, bringt das sein Gebiet auch unglaublich weiter. Die Gefahr an der Sache ist natürlich, dass man nicht wirklich die Probleme findet, die es wert sind zu lösen. Ja, wenn man industriell verwertbare Probleme hat und so etwas, dann lenkt das Feld in die richtige Richtung. Wenn man allerdings Probleme hat, die im Wesentlichen irrelevant sind für die Praxis und es nur darum geht, wer kann dieses irrelevante Problem noch schneller lösen, statt in 20 Millisekunden, in 10 Millisekunden, dann kann so ein Wettbewerb auch unheimlich in die Irre führen. Im Planen war das sehr, sehr erfolgreich. Bei anderen Problemen weiß man das nicht. Es gibt in meinem eigenen früher Heimatgebiet der automatischen Beweiserei, gibt es so einen Wettbewerb, der, von dem ich mir nicht so sicher bin, ob der das Feld in die richtige Richtung führt. Ja. Aber im Planen, die sind relativ erfolgreich. Und in diesen ganzen Wettbewerben passieren immer eigentlich dieselben Dinge. Die Community einigt sich auf einen Standard, wie man Probleme darstellt, so dass alle Planer miteinander vergleichbar sind, ja, dass alle die gleichen Probleme bekommen. So in der Frühzeit gibt es meistens nur Systeme, die unvergleichbar sind, weil sie letztlich sich nicht auf irgendwelche Standards geeinigt haben, wie man Probleme macht. Das ist hier in dem Feld erst im Wesentlichen mit Strips losgegangen und dann mit dieser PDDL-Sprache weitergegangen. Dann hat man sich in der Planungscommunity auf etwa 50 Arten von Planungsproblemen geeinigt. Man hat eine Datenbank von Instanzproblemen gebastelt und dann kann man auf dieser Datenbank, die natürlich wieder die üblichen Sachen ist, die sind nur teilweise bekannt, es werden immer neue Probleme generiert und so weiter, die dann die Planer gegeneinander antreten lassen. Und es ist eigentlich eine ganz große Community, die haben also 74 verschiedene Planer 2011 gehabt. Ja, das ist so die Größenordnung. Natürlich gibt es verschiedene Tracks, je nach Domäne im Wesentlichen. Und wir haben natürlich so einen Optimierungstrack, wir haben einen erfüllenden Track. Es gibt allerlei, typischerweise es gibt so die Brot- und Butter-Probleme und dann gibt es irgendwie Probleme, die neue Features haben, mit der dann die Community auf neue Herausforderungen gelenkt werden soll. Ja, wir haben, hier habe ich mal ein paar von den ein paar von den Systemen aufgeschrieben. Es gibt, wie gesagt, 50 Benchmark-Domains, die uns hier so ein bisschen, die wir kennen, beziehungsweise die wir uns angucken werden, sind einmal die Blocks-Welt. Dann gibt's FreeCell, das ist dieses Kartenspiel. Wir haben Logistik, wenn es darum geht zu planen, wo man irgendwie eine Flotte von Lastwagen herschickt, so dass man irgendwelche Güter transportieren kann. Ein ganz interessantes ist dieses Myconic System. Das ist ein Aufzugssteuerungssystem von Das habe ich schon wieder vergessen. Honeywell vielleicht, sowas. Wo es darum geht, das ist so ein bisschen wie auf dem Weg zum Hitchhiker, wenn man sehr große Gebäude hat, die dann eben sowas wie 12 oder so viel Aufzüge hat, dann kann man entweder die Leute warten lassen, bis ein Aufzug in die richtige Richtung geht. Sie kennen das alle von da drüben. Ja. Oder aber man kann die Aufzüge planen, um möglichst effizient die Aufzüge zu bewegen. Das heißt, man hat ein System, wo Leute vorher ihre Fahrt anmelden. Ja, da würde man dann dahin gehen und dann würde man sagen, ich möchte in den 12. Stock. Und dann sagt das, nimm Aufzug Nummer 6. Okay? Und dann kann das System planen, online, sehr schnell, die Aufzüge besonders auszulasten und natürlich die Wartezeiten für Leute zu minimieren. Klassisches Problem, klassisches Planungsproblem, nicht ganz trivial, aber extrem angewandt. Dieses System MyConnect ist in größeren Gebäuden im Einsatz. Heutzutage stellt man sich damit mal in seinem Smartphone davor und kriegt dann irgendwas, wird dann einen Aufzug zugewiesen und das erlaubt es, Aufzüge zu sparen. Also Sie können sich vorstellen, bei sehr großen Gebäuden brauchen Aufzüge eine ganze Menge Platz. Platz, den man sonst als Büros nutzen und vermieten könnte. Und wenn man die besser ausnutzt, dann braucht man weniger Aufzüge und die Leute warten weniger. Ja, und dann gibt es so die typischen Scheduling-Probleme und so weiter und so fort. Und was man dann rauskriegt, wenn man einen Wettbewerb durchführt, dann hat man Probleminstanzen, die unterschiedlich schwierig sind, in verschiedenen Größen und so weiter, und man jagt diese Probleme darüber und guckt sich an, wie schneiden die ab. Und am Ende sagt man, naja, das FF-System scheint gewonnen zu haben. Ja, muss man irgendwie Mittelwert geben und sich angucken, wer wann am schnellsten ist. Und hier sehen wir dieses FF-System, übrigens ein heuristischer Sucher, der war schon im Jahr 2000 sehr gut, und Nachfolger dieses Systems, heuristische Suche, sind immer noch recht gut. Nicht immer findet man Lösungen. Ja, das sind diese Unterbrechungen, das heißt, sie kriegen nicht jedes Planungsproblem raus. Es ist auch zum Teil so, dass Systeme unterschiedliche Probleme rauskriegen. Und so weiter und so fort. Wir müssen das jetzt hier nicht, vertiefen. Ja, und qualitativ ist es so, dass diese heuristischen Ansätze sehr gut fahren in den letzten Jahren. Und das heißt nicht, dass das die einzigen Systeme sind. Alle andere Systeme treten typischerweise auch an. Typischerweise sind wir haben diese SAT-Planer, haben wir auch mit drin, und spieletheoretische Systeme, aber die heuristische Suche ist im Wesentlichen immer mit dabei. Und das ist das, was wir uns angucken wollen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz einfach nur einen Pointer geben auf die Sussman-Anomalie. Wenn man nicht aufpasst und wenn man keine Planer haben, die mit partiellen Ordnungen umgehen können, also die sich auf eine Reihenfolge festlegen, oder die nur ein Ziel pro Zeiteinheit verfolgen können, dann kann man selbst dieses kleine Stapelproblem nicht lösen. Wenn Sie interessiert, genau was das Problem ist, googeln Sie einfach Sussman-Anomalie und dann finden Sie einiges dazu. Das heißt, wir haben schon für sehr einfache Probleme, wenn man nicht einen relativ allgemeinen Ansatz hat, echte Probleme. Gut, so, ich glaube, wir machen jetzt erstmal 5 Minuten Pause und gehen dann in die Grundlage des Strips Planning. Und das Pause ist um 11:02. So, nach einer Dreiviertelstunde allgemeinem Blabla über Planen und so weiter, das möchte ich jetzt ans Eingemachte gehen. Und zwar das gute alte STRIPS-Verfahren vorstellen. Ja. Im Wesentlichen ist das immer noch die Grundlage für das gesamte Planen. Und das Problem, was es löst, und das sollten wir uns wirklich dabei vor Augen halten, ist es, wie kann ich die Übergänge, die Zustandsübergänge, wie kann ich die beschreiben? Und dafür gibt es hier eine extrem einfache Lösung und alles im Wesentlichen ist es so, dass wir uns mit den einfachsten Geschichten jetzt im Moment beschäftigen. Ja? STRIPS, also aus dem Stanford Research Institute, das ist so ein Spin-off von Stanford. Das ist das Gleiche, wo Shaky herkommt und im Wesentlichen das für Shaky entwickelt worden. Ja? Was man macht, und das ist die Hauptidee von STRIPS, ist, dass man die Welt beschreibt und in diesem Fall beschreiben wir die Welt aussagenlogisch. Und immer wenn ich aussagenlogisch sage, dann, um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, dann meinen wir gleich mit das Fragment von Prädikatenlogik erster Stufe, das keine Quantoren enthält. Also es ist immer äquivalent, ob ich aussagenlogische Variablen habe oder nur atomare Formeln. Ja? Peter liebt Maria als strukturierter Ausdruck, unterscheidet sich durch nichts von der Aussagenvariable Peter liebt Maria. Ja, beides sind Dinge, die Wahrheitswerte bekommen. Und man kann eines in das andere übersetzen. Prädikatenlogik wird dann interessant, wenn wir auch noch universell oder existenziell quantifizierte Aussagen haben. Ja, wenn wir diesen atomaren Rahmen verlassen. Okay. Im Prinzip ist STRIPS aussagenlogisch in seiner Weltbeschreibung. Was wir sehen werden, sind immer atomare Ausdrücke. Ja? Ich bin in Brisbane oder so etwas. Ein atomarer Ausdruck, aussagenlogisch. Und im Wesentlichen, was STRIPS macht, ist, dass es sagt, ich habe diese Beschreibungssprache für Zustände und die Aktionen beschreibe ich durch im Wesentlichen Vor- und Nachbedingungen. Wie muss die Welt aussehen, dass ich eine Aktion durchführen kann? Sie erinnern sich an das Solitärspiel. Ich kann nur eine Karte wegbewegen, wenn sie frei ist auf dem oder oben auf dem Stapel ist oder in der Blockswelt, ja, kann ich mit meinem Arm nur die obersten Blöcke von diesen Stapeln bewegen oder ich kann nur einen Block in die Hand nehmen, wenn die Hand leer ist, also wenn ich nicht schon einen anderen Block halte und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben Vorbedingungen für Aktionen und wir haben Effekte von Aktionen. Ja, was passiert? Und Sie erinnern sich, wir hatten über dieses Frame-Problem geredet. Ja, eigentlich, was man tun muss, ist, dass man beschreibt, wie sich die Welt ändert. Und wenn man davon ausgeht, dass jede Aktion nur einen ganz kleinen Teil der Welt ändert, dann kann man das elegant so lösen, indem man sagt, naja, was sind die neuen Fakten, die ich zur Weltbeschreibung dazufügen muss? Und was sind die Fakten, die ich wegnehmen muss, damit sie nicht mehr gelten? Das ist die Idee von Strips. Und da kann man dann, ist man im Wesentlichen parametrisch in der Beschreibungssprache. Man muss irgendwie Fakten haben. Und im Wesentlichen, was wir da nehmen, sind Konjunktionen von positiven atomaren Formeln. Und die Effekte können wir einfach beschreiben als Konjunktionen von Literalen oder, wenn wir das machen, eine Liste von Fakten, die wir zurückziehen und eine Liste von Fakten, die wir hinzufügen. Okay, wenn wir das formalisieren, kriegen wir Folgendes. Wir haben einen Strips. Planungsproblem und das besteht aus einer Menge von Fakten. Ja, das ist die Weltbeschreibung. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir Blockswelt machen, wir haben Blocks A bis Z und A steht auf B und B steht auf dem Tisch und so weiter, alles sowas. Ja. Und dann haben wir eine endliche Menge von Aktionen, wobei jede Aktion A dargestellt wird durch eine Menge von Vorbedingungen, durch eine Liste von Dingen, die wir dem Weltzustand hinzufügen und einer Menge von Dingen, die wir aus dem Weltzustand herausnehmen. Ja, und natürlich ist es so, dass man irgendwie die Hinzufügung, die Add-List und die Delete-List sollten irgendwie disjunkt sein, denn sonst kann man sie verkleinern. Ja. Dann haben wir irgendwelche Initialzustände und Zielzustände. Gut. Und das ist es auch schon. Das ist im Prinzip dasselbe wie unsere Suchanfrage. Wir haben die Zustände, sind gerade charakterisiert durch Teilmengen von Fakten in unserer Sprache. Ja. Mehrere Fakten machen einen Zustand aus. Und wir werden uns im Moment hier einfach nicht um die Suchkosten kümmern, sondern einfach irgendwelche Einheitskosten annehmen. Das ist natürlich eine Vereinfachung, aber das ist natürlich eine Sache, die man hinterher hinzufügen kann. Was wir nämlich, und zwar mit genau den gleichen Methoden, mit denen wir das für die Suche getan haben. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal, das hat uns da beschäftigt, das werden wir jetzt erstmal nicht angucken. Zustände werden beschrieben durch Mengen von Fakten. Aktionen werden beschrieben durch Vorbedingungen und Effekt. Und Effekt wird durch Add-List und Delete-List beschrieben. Ganz einfaches Ding, erstaunlich mächtig. Man kann natürlich jetzt allerlei andere Dinge, noch anderen Schabernack machen, indem man Sprachen erweitert, wenn man nicht Aussagenlogik nimmt, wenn man irgendwelche probabilistischen Logiken nimmt, dann kann man zeigen, dann kann man repräsentieren, was wahrscheinlich der Fall ist und so weiter und so fort. Und kann mit sowas wie Wahrscheinlichkeiten spielen. Aber im Prinzip reicht das vollkommen aus. Gucken wir es uns mal in einem Beispiel an. Ja, zum Beispiel so eine Art Traveling Salesman Problem, in Australien. Wir haben 5 Städte. Wir haben Perth hier im Westen. Wir haben Darwin im Norden, Adelaide, Sydney und Brisbane. Und wir haben das Problem, dass wir einen Laster haben und der soll irgendwie irgendwelche Güter ausliefern und am Ende bitteschön wieder in Sydney sein. Ja, solche Sachen. Das ist ein typisches kleines Planungsproblem. Wie stellen wir das dar? Wir haben Fakten, ja, wir haben 2 Prädikate, nämlich einmal, wo ist mein Laster? Ja, da kann ich sagen, der Laster ist in Sydney oder in Perth oder so etwas. Ja. Und wir wollen natürlich wissen, wo war der Laster überhaupt? Okay? Also wir interessieren uns in diesem Problem einfach nur, dass er wirklich überall mal anhält. Was er nun geladen hat und so weiter, das interessiert uns in diesem Planungsproblem überhaupt nicht. Wir haben einen Initialzustand, da haben wir eine Menge, nämlich der Laster ist in Sydney und er war schon in, naja, wohl in Sydney und der Zielzustand ist sowas von der Bauart, dass der Laster wieder in Sydney ist, aber dass wir überall waren. Ja, wir waren also in allen 5 Städten. Okay? Was sind die Aktionen? Die Aktionen sind, wir können von A nach B fahren, wenn es eine Straße gibt. Okay? Und die Straßen habe ich hier eingezeichnet. Es gibt genau 4 von denen. Und die machen natürlich, welche Straßen es wo gibt, macht natürlich auch aus, wo wir hinfahren können. Okay? Wie sehen die Aktionen aus? Naja, die haben gewisse, die Aktion von A nach B zu fahren oder von X nach Y zu fahren, das kann man nur machen, wenn man in X ist. Wenn man, die Fakten, die man hinzufügen muss, ist, dass der Laster danach in Y ist und dass er auch in Y schon war, also visited A. Und natürlich, was ich wegnehmen muss, ist, dass der Laster in X ist. Sehr einfach. Und ein Plan, also eine Lösung des Problems, ja, ist, dass man von Sydney nach Brisbane fährt und wieder zurück, ja, dass man dann nach Adelaide fährt, dass man von da aus nach Perth fährt und wieder zurück, nach Darwin fährt und wieder zurück. Und was jetzt hier so ein bisschen vom Bildschirm gefallen ist, dass man danach wieder nach Sydney muss. Also wir haben einen Plan, der genau eines dieser Goal-Zustände erfüllt. Okay? Soweit, so einfach. Ja, wenn man das Ganze sich mal überlegt, dann was wir haben eigentlich, also die Semantik, die Bedeutung der ganzen Sache, können wir daraus geben, indem wir das in ein Suchproblem übersetzen, mathematisch gesehen. Ja, also wir haben wenn wir ein Planungsproblem haben, ja, mit einer Menge von Aussagen, P, Fakten über die Welt, wir haben eine Menge von Aktionen, wir haben einen initialen Zustand und eine Menge von Goal-Zuständen. Was ist nochmal C? Oh, kommen wir mal auch durcheinander. Da scheint mir ein Fehler gegeben zu haben. Ja, dann können wir uns den Zustandsraum können wir definieren, wenn wir das als Suchproblem aufschreiben wollen. Dann sind die Zustände, gerade wir haben es schon gesagt, sind gegeben durch Teilmengen. Wir haben die Potenzmenge der Fakten als den Zustandsraum. Wir haben die Aktionen, übernehmen wir einfach, und die Zustandsübergänge, ja, wir erinnern uns, das war eine Relation zwischen Zuständen. Das ist einfach, wir haben Übergänge, von S zu dem Folgezustand, den wir noch definieren werden, die sind immer dann okay, wenn die Preconditions, wenn die Vorbedingungen von A eine Teilmenge des momentanen Zustandes ist, dann nennen wir die Aktion anwendbar und die neue Situation, der neue Zustand, der sich durch die Aktion angewendet auf den alten Zustand ergibt, ist, dass man die Add-Liste zum Zustand zufügt und die Delete-Liste davon abzieht. Und wenn die Vorbedingungen nicht gegeben sind, dann ist es natürlich undefiniert. Die Zielzustände sind gerade diejenigen Zustände, die eine Obermenge der Strips Goal-Zustand, der Goal-Beschreibung sind. Ja, alles, was man Was ist dann ein Plan? Ein Plan ist nichts anderes als wie bisher eine Sequenz von Aktionen und die Zustände kriegt man dadurch, dass man einfach diese Anwendung von Aktionen auf einen Zustand, wie wir sie haben, ineinander schachtelt, wenn die Anwendbarkeiten bei jedem Schritt gegeben sind. Sonst halt einfach undefiniert. Okay? Das heißt, wir haben eine neue Sprache, wir haben eine neue Art von Problemen gefunden und haben sie abgestützt, haben sie übersetzt in etwas, was wir schon verstehen. Das ist ja immer, was wir bei Bedeutung machen. Ja, wir haben irgendwas Neues und um die Bedeutung dessen zu definieren, übersetzen wir es in eine Form, die wir schon verstanden haben. Das heißt, wir können hieraus also ein Suchproblem verstehen und haben dadurch alle die Maschinerie, die wir bisher haben, da drin. Okay? Man könnte jetzt Tiefensuche machen oder Iterative Deepening oder so etwas. Und wir wissen, was Lösungen sind und so weiter. Ja. Die Hoffnung ist, dass wir durch diese Art von Beschreibungen zu effektiveren Algorithmen kommen. Gut. Das heißt, probieren wir es mal aus. Schade, dass wir heute wieder keine Tafel haben. Ja, wenn wir uns jetzt mal so ein Teilproblem von Australien angucken und ich habe das bewusst irgendwie auf diesen grünen Bereich hier beschränkt, weil sonst die Folien zu klein sind. Ja. Das heißt, wir haben Fakten, ja, 6 Stück davon. Ja. Wir haben einen Initialzustand, einen Zielzustand und wir haben es auch noch so weit vereinfacht, dass wir nicht darauf bestehen, dass wir wieder in Sydney zurück sein müssen. Und wir haben die Aktionen wie bisher. Okay. Und jetzt haben wir hier, also damit ist das Ganze so klein, dass ich den Zustandsraum vollständig aufschreiben kann. Ja, das ist jetzt einfach, damit Sie eine Intuition kriegen, der Bedeutung. Ja, wir fangen an irgendwie, wir sind in Sydney und haben Sydney besucht. Dann können wir 2 Dinge tun. Sie erinnern sich, wir haben hier ein winziges kleines Problem. Ja, wir können entweder nach Brisbane fahren, nach Norden, oder wir können nach Adelaide, nach Westen fahren. In diesem Fall, wenn wir nach Brisbane fahren, dann verlieren wir den Fakt, dass wir in Sydney sind und bekommen neu dazu den Fakt, dass wir in Brisbane sind. dann können wir wieder zurückfahren. Ja. Und wenn wir diese beiden Zustände vergleichen, dann ist der Nettoeffekt von dieser ganzen Geschichte, dass wir wieder in, dass wir zwar wieder in Sydney sind, aber dass wir auch noch Brisbane besucht hatten. Ja, und unser Ziel, Sie erinnern sich, ist, dass wir sowohl, dass wir in allen drei Städten waren, nämlich in Sydney, in Brisbane und in Adelaide. Und in diesem Zustand hier bekommen wir das Visit Adelaide, indem wir dahin fahren und wieder zurück nach Sydney fahren. Und dann sind wir durch. Okay? Dies hier ist auch schon der gesamte Zustandsraum. Wir haben nicht die Einzelzustände, weil die aus dem initialen Teil nicht erreicht werden können. Ja? Die habe ich deswegen nicht aufgeschrieben. Aber das ist der wichtige Teil des Zustandsraumes. Und wir sehen, dass in diesem sehr einfachen Zustandsraum so etwas wie Depth First Search auch tatsächlich zur Lösung führen würde. Ja? Wir gehen tief, machen Tiefensuche und kommen tatsächlich an einem Zielzustand raus. Gut. Soweit, so gut für Strips. Ja, das ist sozusagen das Framework, in dem wir uns jetzt hier bewegen werden. Ich möchte noch ganz kurz, nicht tief gehen, ist, dass wir diese PDDL-Sprache Ihnen vorführen. Die hat sich natürlich über die Jahre erweitert, weil man immer interessantere Probleme machen will. Ja, man ist weggekommen von der propositionalen Sprache, man hat Objektvariablen eingeführt, die für endliche Mengen von Objekten stehen. Das sieht man schon selbst in diesem Australien. In diesem Australien-Beispiel haben wir das eigentlich immer gemacht. Ja, wir haben diese Mengen haben wir dargestellt, aber es wäre natürlich viel schöner, wenn wir da einfach drüber beschränkt quantifizieren könnten. Dann hätte man eine bessere Sprache. So müssen wir das sozusagen immer sozusagen auf der Metaebene machen. Wir könnten, das ist nichts, was wir in der Sprache Strips selber ausdrücken können. Wir können nicht einfach so etwas aufschreiben, sondern wir müssen einfach die sechs Zustände, also die sechs Fakten, müssen wir ausbuchstabieren und die Zustandsräume wachsen dann damit. Und wenn Sie sich vorstellen können, dass Sie irgendwie ein Problem aufschreiben wollen für eine solche Condition, die irgendwo es dann irgendwie statt drei oder fünf Städten 200 hat, dann werden die Zustandsräume extrem groß. Deswegen würde man gerne so etwas aufschreiben. Ja, und das ist so die offensichtliche Sache, die man machen will. Man hat Aktionsschemata, genauso wie der Schemata mit Variablen, so wie wir es auch haben. Und dann haben wir natürlich Prädikate drin und das im Wesentlichen, was man macht, ist, dass man diese Probleme aufteilt in einen Domänenfile und dann durch einen Problemfall. Auch da ist das, werden Sie wahrscheinlich auch in der Hausaufgabe draufgekommen. Ja. Das Problemfall beschreibt einfach in diesem Fall Australien. Nein, das Domänenfall beschreibt hier Australien, nämlich wo gibt's, was für Städte gibt's, was für Straßen gibt's. Und dann hat man das spezielle Problem, ja, was im Wesentlichen aus dem Initialzustand und aus dem Zielzustand besteht. Davon kann man mehrere haben. Ja, man kann sich sehr leicht sagen, gut, und wie sieht das Ganze aus, wenn ich stattdessen von Darwin aus starte? Ja, andere Instanz, da kann man die Domänendateien wiederverwerten und kriegt dadurch irgendwie das Engineering ein bisschen besser in den Griff. Wenn man diese Ideen zusammennimmt, dann kann man einfach sagen, naja, ich brauche jetzt nur noch eine konkrete Syntax, wenn Sie die Hausaufgabe, die sollten Sie ja für heute gerade gemacht haben. Das ist im Prinzip ganz genau das Gleiche, was diese TPTP-Sprache ist. Nämlich, dass man sagt, okay, auf einer Ebene will ich, ist jedes Beweisproblem durch eine Menge von Annahmen und ein zu beweisendes Theorem gegeben. Und jetzt muss ich es nur noch in eine spezielle Syntax gießen. Die TPTP hat da die Entscheidung gewählt, dass alles in Prolog-Syntax ist, was natürlich praktisch ist, weil man dann den Prolog-Parser nehmen kann, um den ganzen Krempel zu verarbeiten. Und das ist genau das, was diese Systems on the Web oder wie das auch immer heißt, Sache, die sie da in ihren Hausaufgaben benutzt haben, macht. Und hier hat man sich für eine Syntax entschieden, die im Wesentlichen Lisp ist. Ja, Lisp ist die andere große frühe KI-Programmiersprache. Das ist eine funktionale Programmiersprache und sie haben ganz viele Klammern. Ja, ist eine relativ elegante Sprache, wird heute nicht mehr ganz so viel benutzt, weil sie ungetypt ist. Wir finden sie noch als Scripting-Sprache in so etwas wie dem Emacs-Editor. Und wir finden sie extrem viel in Wissensrepräsentationssprachen, wie zum Beispiel PDDL. Und im Wesentlichen handelt es sich dabei um so ein Zeugs, wo man sagt, naja, wir definieren die Blocks-Welt, da gibt es ein paar Prädikate, dann gibt es ein paar Aktionen, wir haben die Stack-Aktion, die hat zwei Parameter, die Vorbedingung ist, dass einerseits y oben frei ist und dass der Arm x hält und der Effekt ist, dass der Arm hinterher, also dass der Greifer hinterher frei ist, dass x auf y steht, dass und hier unten haben wir die Delete-Liste, dass y nicht mehr oben frei ist und dass der Arm nicht mehr x greift. Okay? Wenn ich Ihnen gesagt hätte, Sie sollen irgendeine Repräsentation für Strips haben, die einerseits Parameter hat und zweitens ganz viele runde Klammern verwendet, dann wären sie wahrscheinlich auf irgendwie sowas gekommen. Dann wäre es wahrscheinlich, wären die Keywords ein klein bisschen anders und vielleicht nicht mit einem Doppelpunkt und so weiter. Aber da ist hier eigentlich nichts bei. Ja? Und dann kann man hier, haben wir ein Problem, eine Problembeschreibung. Ja, wir haben einen Namen der ganzen Geschichte. Wir haben die in der Domäne Blocks World. Wir haben fünf Objekte, die alle Blöcke sind, und dann beschreiben wir halt, wo sie alle sind, und dann können wir die Zielbeschreibung abgeben, nämlich, dass irgendwie sowas E auf C sitzt, C auf A sitzt, und B auf D sitzt. Und dann haben wir ein Planungsproblem, und Sie können sich schon vorstellen, man muss jetzt erstmal, der Plan wird so etwas von der Bauart sein, dass ich erstmal D runter bewege, wenn ich Platz habe, das haben wir hier nicht spezifiziert, dann, dass ich B auf D setze und so weiter, immer mit den nötigen kleinen Sachen, wie, dass man zugreifen muss, dass man dann den hält und mit der Stack-Operation das dann wieder da oben drauf kriegt. Sie können sich vorstellen, wie das funktioniert. Sie können sich auch vorstellen, dass wenn man größere Probleme hat, wie zum Beispiel das Myconic, dass die Files dann doch auch relativ groß werden. Ja, also was Sie hier nicht sehen, ist, dass der noch eine ganze Weile lang runtergeht. Also ich stelle mir ungefähr vor, dass es dass das ungefähr bis so ins Erdgeschoss runtergeht. Die Problembeschreibung. Aber es ist natürlich eine Sache, die ist im Prinzip sehr einfach zu machen. Also ich traue Ihnen allen das zu, da solche Dinge abzugeben. Und dann natürlich könnte man die an irgendwelche Planer verfüttern. Ja. Alle Planer mittlerweile verstehen diese Sprache und bin mir nicht sicher, ob ich habe noch keine sozusagen Online-Planer gefunden, die wir einfach verwenden könnten. Müssen wir mal sehen, wie wir sowas machen. Gut. So. Das ist das Framework. Wir haben das Strips-Framework leicht erweitert und wir haben eine Standardsprache. Das ist alles, was wir brauchen, um letztlich erfolgreiche Wissenschaft zu machen. Außer natürlich, dass wenn Sie jetzt mal anfangen, sich einen neuen Planer zu überlegen, ja, stellen Sie sich mal vor. Ich habe leider keine. Es gibt nicht so schöne Bilder über Leute, die sich Planer überlegen, wie für Chemiker, die sich irgendetwas, die irgendetwas erfinden. Ja, deswegen muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich hier Chemiebeispiele, Chemiebilder genommen habe. Ja, Sie wollen irgendetwas erfinden. Ja, und Sie sehen, jung und hoffnungsvoll. Das war der erste Versuch, der hat nicht geklappt. Ja, dann fragen Sie vielleicht noch Ihren Betreuer um Rat. Da hinten sehen Sie, der ist etwas weniger jung und hoffnungsvoll. Und der sagt, ja, probieren Sie es doch mal so. Ja, so langsam beim dritten Versuch, ja, hat auch nicht geklappt. Macht sie etwas, also ist schön grün geworden, aber ist noch nicht das, was sie haben wollten, ja. Das ist noch nicht schon eine gewisse Verzweiflung. Das wird auch immer gefährlicher, was man versucht, ja. Sie sehen das mit der Schutzbrille. Ja. Auch der vierte Versuch klappt nicht, ja. Und irgendwann fragen sie sich dann mal, wie wird das denn jetzt wohl mit meiner Doktorarbeit, ja? Mist. Ja. Schlecht sieht's aus für die Doktorarbeit, vielleicht für Sie auch. Was ist die Lebensversicherung für solche Situationen? In der Chemie ist das relativ klar. Man macht alles irgendwie im Abzug, damit man wenigstens nicht von den Teilen erschlagen wird oder sich vergiftet. In der Informatik haben wir andere Lebensversicherungen. Und das ist die Komplexitätsanalyse. Ja? Wenn Sie versuchen, irgendeinen Algorithmus zu erfinden, wäre es ganz gut, irgendeinen effizienten Algorithmus, typischerweise, wir sind hier in der Planung, wir wollen effizient Sachen machen. Ja? Typischerweise, wenn wir heuristische Suche machen werden, werden wir versuchen, irgendwelche Heuristiken zu bauen. Und wenn wir die Heuristiken bauen, wird es sehr wichtig sein, dass diese Heuristiken effizient berechenbar werden. Denn wenn sie es nicht sind, können wir auch gleich einfach uninformiert suchen. Und unsere Lebensversicherung ist im Wesentlichen die Komplexitätstheorie. Wenn Sie nämlich irgendwie versuchen, irgendetwas zu erfinden, zum Beispiel, weil Ihnen Ihr Betreuer sagt, wäre es nicht gut, wenn wir hier eine Heuristik hätten, die Folgendes kann. Und dann versuchen Sie es und versuchen Sie es und versuchen Sie es. Wenn Sie gewusst hätten, dass das ein NP-hartes Problem ist, auf das Sie Ihr Supervisor, Ihr Betreuer angesetzt hat, dann hätten Sie gleich sagen, mache ich nicht. Ja, das ist NP vollständig. Ich werde sicherlich das nicht versuchen, denn es gibt keinen Algorithmus. Okay. Das sind sozusagen, also, das ist Ihre Lebensversicherung hier. Ja. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte gerade jetzt? Ja. Weil wir genau das machen werden. Wir werden uns angucken für die heuristische Suche, das werden die Algorithmen sein, die wir jetzt ein wenig näher betrachten, indem wir durch Problemabschwächungen, die Heuristiken bauen, die durch die exakte Lösung eines abgeschwächten Problems entstehen. Und das kann nur klappen, wenn diese abgeschwächten Probleme auch tatsächlich effizient lösbar sind. Und dafür, wenn Sie das in der Praxis machen, müssen Sie die Komplexitäten der Sachen, der Teilprobleme, die Sie da in den Abschwächungen verwenden, relativ gut einschätzen können, denn sonst kann das gleich von Anfang an nicht passieren, sondern Sie landen in dieser Situation. Gut. Ich gehe davon aus, dass Sie Komplexitätstheorie schon mal gehabt haben. Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass Sie sich daran erinnern. Deswegen werde ich ganz kurz, möchte ich noch mal einmal Sie daran erinnern. Also das kommt im Wesentlichen aus den Erfahrungen mit früheren Vorlesungen, dass die Leute so ein bisschen was wissen und ein paar Schlagwörter gehört haben. Ja, also die meisten haben sowas wie NP schon mal gehört oder P. Ja, dann weiß man noch, P und NP, das ist ein ganz wichtiges Problem in der Informatik. Sind die gleich oder nicht? Ja, also im Wesentlichen, was dahinter steht, ist, dass wir ein Modell der Berechnung haben. Offiziell nehmen wir Turing-Maschinen, und Sie erinnern sich noch, da hat man irgend so ein Band, was unendlich lang ist, weil man von realen Speicherplatz abstrahieren will, und auf dem Band stehen irgendwelche irgendwelche Buchstaben, und man hat so einen Lese- und Schreibkopf, der kann die lesen und eben auch schreiben, und der kann nach rechts und links über das Band gehen, und das Interessante an diesen Turing-Maschinen ist, dass sie einerseits relativ gut sind, wenn man über sie reden will, wenn man Berechnung formalisieren will, und zum anderen, dass jede Art der Berechnung in Turing-Maschinen simulierbar ist. Ja, das heißt, wir können uns auf dieses Modell zurückführen. Und das erlaubt es uns, Probleme zu klassifizieren. Und wenn Sie theoretische Informatiker werden wollen, dann würden Sie jetzt sehr fein klassifizieren. Hier für uns hier reicht es aus, für diese Vorlesung reicht es aus, wenn wir uns im Wesentlichen sehr grob klassifizieren. Und im Wesentlichen interessieren uns zwei Fragmente. Fragmente sind Mengen von Problemen. Ja, wir haben ja die Probleme, dass wir in irgendwelchen abgeschwächten Domänen suchen wollen. Das ist ein Problem. Und was uns interessiert, sind einmal die gutartigen Probleme, nämlich jene Probleme, die sich in polynomieller Zeit lösen lassen. Ja, alles, was nicht polynomiell lösbar ist, lohnt sich nicht. Wir erinnern uns, dass alle Suchprobleme, dass die exponentiell sind, mindestens. Und deswegen ist es immer gut, wenn wir einfache Teilprobleme, die sich in polynomieller Zeit lösen können, rausoperieren können, und die können wir wiederum als Heuristiken. Ja? Das heißt, das ist diese Klasse der Klasse P, und es gibt die Klasse NP, das sind die nicht deterministisch lösbaren, in polynomieller Zeit lösbaren Probleme. Die sind deswegen interessant, weil, wenn wir sie gelöst haben, gibt es Zertifikate, sowas wie ein Beweis oder so etwas, die wir in polynomieller Zeit prüfen können. Okay? Und die Frage ist, das ist die P gleich NP-Frage, ist, ob das die gleiche Klasse ist. Und wir nehmen an, oder fast jeder glaubt in der Informatik, dass P und NP verschiedene Klassen sind. Es ist aber noch keinem gelungen, das zu beweisen. Wenn Sie das schaffen, kriegen Sie praktisch sofort 1 Million, nachdem der Beweis geprüft wurde, 1 Million von der Clay Foundation überwiesen, weil das eins der Millennium-Probleme in der Mathematik sind. Okay? Das zeigt auch, dass es nicht ganz trivial ist. Also das ist wahrscheinlich keine sichere Art, 1 Million Dollar zu verdienen, indem man das Problem löst. Genau. Ja? Das sollten Sie eigentlich wissen. Wir haben P, das sind die gutartigen Probleme. NP, das sind die Probleme, die schwer sind. Ja. Und dann gibt es noch dieses Problem P-Space. Das sind die Probleme, für die man viel Platz braucht, um sie zu lösen. Ja, wiederum kann man sich dann in einer Turing-Maschine sich das angucken und dann kann man gucken, wie viele Zellen auf dem Band man tatsächlich angucken muss, um das Problem zu lösen. Und im Wesentlichen ist es so, wenn man polynomiell viel Platz braucht, dann ist das vermutlich das Gleiche, ungefähr das Gleiche wie NP. Also NP ist eine Teilmenge von P-Space. Umgekehrt weiß man es nicht. Man glaubt, dass P-Space tatsächlich größer ist als NP. Aber auch das ist noch nicht bewiesen. Das sind so die Sachen, die ich voraussetze. Und ich hoffe, dass ich bald diese Fehler hier behoben habe. Okay. Wo wenden wir sowas an? Nein, wir werden das anwenden, um im Planen eine Relaxation durchzuführen, also eine Abschwächung des Problems, aus denen wir dann wiederum Heuristiken generieren werden. Und bevor ich da jetzt irgendwie ins Detail gehe, die Abschwächung wird sein, dass wir uns einfach an den Beschreibungen der Beschreibungen der Aktionen zu schaffen machen. Wenn wir Informationen wegschmeißen, kriegen wir ein abgeschwächtes Problem. Und eine mögliche Abschwächung dieses Problems ist, dass wir einfach die Vorbedingungen von Aktionen wegschmeißen. Ja, das heißt, ich kann immer Sachen machen. Sie erinnern sich an das neuen Puzzle. Ja, da war es ja auch so, dass wir eine Abschwächung dadurch erreicht haben, indem wir gesagt haben, naja, man darf nur ins, dass wir die Vorbedingung, dass man nur in ein freies Feld ziehen darf, das haben wir weggelassen. Ja, man kann einfach in einem Feld weitergehen. Und wir werden in dieser Abschwächung, die wir die Only-Add-Abschwächung nennen, werden wir einfach die Deletes weglassen. Okay? Es gibt uns einfachere Aktionen. Wir gucken uns an, denn wenn wir den Zielzustand erreichen wollen, müssen wir irgendwann mal über die Add-Listen tatsächlich den Zielzustand herstellen. Und das gibt uns wiederum eine, vielleicht, wenn wir Glück haben, eine Heuristik. Ich gehe mal nicht daran, wie das alles geht. Ja? Was man sich überlegen kann, und das werden wir in etwas mehr Details durchgucken, dass schon diese Idee hier eine NP-vollständige, ein NP-vollständiges Teilproblem ist. Und der Effekt ist natürlich, man sollte es gar nicht versuchen. Und wie macht man sowas? Naja, es gibt eine ganze Sammlung von Theoremen, von Problemen, die bekannt sind als NP vollständig. Und da findet man in diesem Buch so etwas wie die Minimum Cover, wie das Minimum Cover Problem. Und jetzt kann man sich dann überlegen, dass unser Problem mit dem Only Add ein solches ist. Generell möchte ich Ihnen ans Herz legen, auch für Ihre Zukunft, dass Sie so ein bisschen was über Komplexitätstheorie wissen. Ja, angenommen, Sie kriegen vielleicht nicht von Ihrem Betreuer, sondern aber von Ihrem Boss in Zukunft. Der hat noch mehr Macht über Sie in Zukunft, als Ihr Betreuer das haben wird. Der sagt Ihnen, ja, hier dieses Problem, das hätte ich gerne effizient gelöst. Und dann gibt es zwei mögliche Zukünfte. Ja, in der einen kennen Sie sich in der Komplexitätstheorie aus und sagen, hey Boss, tut mir leid, das kann man nicht machen. Das Ganze ist NP hart oder NP vollständig und deswegen, Sie verlangen etwas Unmögliches von mir. Ja. Dann ist der Boss wahrscheinlich extrem beeindruckt, weil er sich noch irgendwie erinnert, in seinem Studium hat er das nie so ganz verstanden, aber zumindest das Wort NP hart oder so etwas klingt noch sehr doll in seinen Ohren, typischerweise. Ja. Oder aber Sie können es versuchen und dann immer wieder scheitern, weil Sie scheitern müssen. Weil NP-vollständige Probleme werden Sie nicht effizient, nämlich polynomial, lösen können. Und wenn Sie es doch können, allgemein, kriegen Sie 1 Million, dann können Sie Ihrem Chef auch einen schönen Tag wünschen. Gut, so. Tut mir leid, 3 Minuten zu viel, aber ich wollte irgendwie noch. Beim nächsten Mal, also sprich Freitag, gucken wir uns dann Algorithmen an, mit die so diese Relaxation-Idee weiterverfolgen. Gut, bis Freitag.